Ja, es ist was ganz Besonderes für mich hier, heute vor euch stehen zu dürfen. Und eins sei gleich vorab gesagt, also auch wenn ich euch mit euch und du anspreche, ich meine mich da ganz genauso selber mit dabei, wenn ich euch hier was vorpredige. Das gilt für mich genauso. Ich möchte aber zunächst noch beten und Gott danken, dass wir sein Wort haben. Ja, großer Gott, hab Dank, dass wir dein Wort vor uns haben, Herr, dass du zu uns sprichst und dass wir daraus schöpfen können, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns auch heute Morgen dein Wort auftust, Herr, dass du uns groß wirst dabei und dass wir Neues entdecken über uns selbst und über dich. Und segne auch die Kinderstunden jetzt, dass du auch den Kindern groß wirst. Amen. Ja, ich habe mir so Gedanken gemacht, worüber kann man denn eigentlich mal was sagen? Und eigentlich ist mir eingefallen, ja, übers Beten. Ne? Übers Beten kann man immer was sagen. Das ist ein wichtiges Thema. Und ich habe gefragt, was sagt Jesus eigentlich über das Beten? Ich habe den Text rausgesucht aus dem Matthäusevangelium, aus der Bergpredigt. Und der steht kurz vor dem sogenannten Vaterunser. Die Sachen, also die dir vorstehen. Und da geht Jesus auf einen Berg. In der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 5 bis 7, ist die Bergpredigt zu finden, geht Jesus mit vielen Jüngern auf den Berg. Oder einige aus dem Volk gehen auch mit, aber er spricht dann zu den Jüngern insbesondere. Und wir hatten in der Jungschar am Freitag, hatten wir auch ein Thema gehabt, wo es auf den Berg ging. Und da geht Jesus mit drei seiner Jüngern nur auf den Berg, und zwar mit Petrus und mit Johannes und Jakobus. Kennt ihr sicherlich auch diese Geschichte, wo dann Elia und Mose erscheinen und im Lichte erstrahlen. Dann erleben die Jünger eine ganz besondere Begegnung mit Gott auf dem Berg. Und da habe ich auch so gefragt, ja, vielleicht ist das ein Gipfelerlebnis, das wir auch haben können, so auf dem Berg. Ist es also so schon schön, man hat eine wunderbare Aussicht, man kann alles übersehen. Und so ging es wahrscheinlich Petrus auch, er wollte gar nicht mehr runter da, er wollte Zelte aufbauen und wollte das vielleicht so festhalten. Er wollte das packen und diese Gelegenheit, diese Begebenheit mit Gott festhalten. Und diese Höhepunkte, die wir so im Leben haben, vielleicht auch in so einer Andacht oder in der Predigt oder in der stillen Zeit vielleicht, möchten wir auch gerne festmachen und festhalten. Und vielleicht ist es auch so ein Höhepunkt, wenn wir mit Jesus jetzt auf den Berg gehen und wenn er hört, was er zum Thema Gebet sagt. Es gibt ja vieles zu finden in der Bibel zum Thema Gebet. Und ich habe heute Morgen also nur ganz wenige Verse hier, wo Jesus was über das Gebet sagt. Wenn wir über Gebet reden, da ist die Frage, was ist überhaupt Gebet? Was meint ihr, was ist Gebet? In einem Satz mal eben so dahergesagt. Ganz einfach. Sprechen mit Gott. Genau, könnte man sagen. Sprechen, unterhalten, reden mit Gott. Das ist biblisches Gebet. Also wenn wir von einem Christen reden, biblisches Gebet. Wir wollen mal den Text ansehen jetzt. Der steht in Matthäus 6, Abvers 5. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Kannst du ein bisschen leiser machen, Herbert, hier, das Mikrofon? Hier steht also, und wenn ihr betet als erstes. Das heißt nicht, also falls ihr irgendwann mal Zeit habt und wollt mal beten, sondern wenn ihr betet, das ist so was ganz Normales, das dazugehört. Oder? Das hört einfach mit dazu. Es ist so ein Ausdruck der Gemeinschaft zu Gott. Das ist sozusagen, sagt mal jemand, das Atemholen der Seele. Das ist A und O, das Allerwichtigste, das Sprechen mit Gott. Das ist also ganz normal für einen Christen. Deswegen heißt es auch, wenn ihr wieder mal betet, das ist so eine, vielleicht so eine Angewohnheit auch. Bei den Juden war das ja damals sowieso viel mehr mit Riten und Gebräuchen. Da gab es ja feste Tagesabläufe, wo man morgens, mittags, abends gebetet hat und so weiter. Kommen wir noch drauf zu hören gleich. Aber das war also ganz normal, gehört mit dazu. Man kann gar nicht ohne Gebet leben. Und somit fängt er an. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht so sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wie ist es denn bei den Heiden, bei den Nichtgläubigen, bei den Nationen? Da ist es so, dass da ganz verschiedene Vorstellungen sind über das Gebet. Manche sagen so, auch, na, da nähert man sich auch okkulten Kräften, oder vielleicht manche sagen, man muss sich in sich hineinhören. Man muss so hören, was meine innere Stimme mir sagt. Das verstehen auch viele unter dem Gebet. Ich will das nicht alles ausfinden, was alles für Arten und für Gedanken und für Ideen es über das Gebet gibt. Aber man muss auch überlegen, wenn ich in mich hineinhöre zum Beispiel, was kommt da Gutes aus mir heraus? Also wenn ich meine sündige Natur hineinhörche, da kommt nichts Gutes bei raus. Also all die Versuche, da komme ich nicht weiter. Da sehe ich mein eigenes sündiges Ich oder die Stimme, die ich auf Gott höre, wenn ihr betet, da kann ich mit dem dreieinigen Gott sprechen. Ich kann mit dem Vater und dem Sohn sprechen, aber nicht mit dem Heiligen Geist. Wir haben viele Beispiele in der Bibel dazu. Das Vaterunser schließt sich ja hier an diesem Text. Oder wo spricht jemand mit Jesus direkt? Denken wir an Stephanus, als er gesteinigt wird. Jesus, nimm meinen Geist auf, sagt er. Und viele andere Beispiele auch. Und der Heilige Geist, der vertritt uns im Gebet, heißt es wohl. Er hilft uns zu beten, er leitet uns an. Also wir können zu Gott und zu Jesus beten. Wir reden mit dem allmächtigen Gott. Wir sind nicht allein, wir sind zusammen mit Gott. Gespräch mit Gott ist Reden und auch Hören auf Gott. Es ist nicht nur ein Monolog, wo ich alleine da sitze und spreche, sondern ich erwarte auch Antwort von Gott. Das ist ja Gemeinschaft. Paulus hat dreimal gebetet, Herr, nimm diesen Dorn oder diesen Stachel aus meinem Körper, oder so ähnlich. Ne? Er hatte irgendwie ein Leiden, eine Krankheit. Und der Herr hat geantwortet, lass dir an meiner Gnade genügen. Gott antwortet. Oder wenn wir Gebetsanliegen haben, dann hoffen wir, dass er antwortet. Glauben wir das? Also ist eine Antwort von Gott zu erwarten. Und auch durch sein Wort natürlich, durch die Bibel. Das ist das allererste Stichwort stille Zeit. Dass wir da Gottes Art, Gottes Willen entdecken. Es muss in Gottes Willen sein. Gott kann Ja sagen, kann Nein sagen zu meinen Gebeten, meinen Wünschen. Aber es muss in Gottes Willen sein, deswegen muss ich in Verbindung sein und fragen, was will Gott überhaupt, wie ist Gott? Dass ich nicht was beten kann, was Gott gar nicht gefällt. Aber ich hoffe eine Antwort. Also Gebet ist das Sprechen mit Gott, Reden und auch Hören. Was machen die Heuchler? Die stehen da an den Synagogen, an den Straßenecken und möchten gesehen werden. Die wollen gerne von den Leuten gesehen werden. Sie sind religiöse Menschen und möchten vielleicht, dass die Leute über sie reden. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber das Herz an. 1. Samuel 16, Vers 7. Der Herr sieht das Herz an. Ich kann laut oder leise beten. Ist egal. Gott sieht es ja. Wenn ich es laut bete, dann sehen es die anderen auch und hören es die anderen. Und dann könnte ich in Versuchung sein, dass ich dann schöne Worte mache, damit die anderen mein schönes Gebet auch gut finden vielleicht. Die Scheinheiligen, die Heuchler machen das Gebet zu einem äußerlichen Ritual. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, wenn ein Kind mit seinen Eltern spricht. Oder die Kommunikation, das Miteinander reden in der Ehe, wenn wir reden. Ich habe mal gelesen, in Deutschland, da werden nur ungefähr 5 Minuten pro Woche miteinander gesprochen, wo es um tiefgreifende Gespräche geht, um wirklich wichtige Sachen innerhalb der Ehe. 5 Minuten nur. Viele Ehen halten heute nicht mehr und gehen auseinander. Und wenn man miteinander nicht mehr spricht, dann hat man auch nicht mehr viel zu sagen. Man kann dann nach außen hin noch so tun, man geht überall hin zu den Nachbarn und zu den Schulpflegschaftssitzungen und tut da was vorspielen, was nicht mehr da ist. Das Wichtigste ist da einfach das Gespräch auch untereinander. Eine Beziehung. Und eine Beziehung ist da, wenn wir miteinander reden. Und wenn wir uns um tiefe und wichtige Sachen austauschen. Und so geht es auch mit uns als Kinder vom Vater im Himmel, dass wir da eine tiefe Beziehung haben und einfach mit ihm sprechen können. Und da geht es einfach darum, dass ich mit meinem Vater spreche, egal ob ich jetzt von anderen gehört werde oder nicht. Und wir sollten uns dafür Zeit nehmen. Wenn wir jemand lieb haben, nehmen wir uns auch Zeit und sollten mit ihm reden. Das ist also auch noch eine wichtige Sache. Wichtig ist auch noch hier zu sehen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt, sagt Jesus. Wenn sie Belohnung bekommen und Anerkennung von den Leuten, dann ist der Lohn schon weg. Da haben sie ihren Lohn schon kassiert, sozusagen. Von Gott gibt es keine Belohnung mehr. Das ist schade. Die Juden an der Klagemauer zum Beispiel, das ist auch ein Beispiel, was wir heute noch sehen. Die stehen da auch alle und beten. Das heißt nicht, dass alles Gebet in der Öffentlichkeit falsch ist. Nein, nein, Gott schaut ja in das Herz. Es kann also auch ein Gebet, was ich in der Öffentlichkeit oder wenn wir hier zusammen in der Gemeinde beten, das ist auch richtig. Aber die Gefahr ist eben groß, dass wir vielleicht um anderen zu gefallen sprechen und uns kleiden und uns auffallen. Ist schon in Gebetsgemeinschaften so, wenn wir uns im Gebet treffen, im Kleinen. Ne? Ja, was denkt der wohl, wie ich bete und so, dass ich dann auf gar nicht mehr auf Gott achte und mich konzentriere auf Gott, sondern dass ich auf einmal darauf achte, was hat mein Nachbar? Wie findet er das, wenn ich jetzt so bete? Und bete ich lieber gar nicht oder so? Das ist alles nicht das, was Gott möchte. Er möchte, dass wir uns konzentrieren auf ihn. Deswegen geht es auch jetzt erstmal um ganz persönliches Gebet. Im nächsten Satz heißt es, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Das Allerwichtigste ist erstmal ich und mein Vater. Du und dein Vater. Das ist eine persönliche Beziehung. Geh in deine Kammer. Was war das für eine Kammer? Ich habe mal gelesen, das heißt, dieses Wort ist griechisch Thermaion. Das ist so eine Vorratskammer gewesen. Die war ziemlich zentral in der Mitte in einem Haus. Die war abschließbar, das war der einzige Raum, der immer abschließen konnte, mit den Dieben nicht alles klauen. Und der war ohne Fenster, dieser Raum. Das war wirklich ein sehr ruhiger Raum. Und in diese Kammer, den einzig abschließbaren Raum, da sollten wir hingehen. Vielleicht ist es heute ein Zimmer, wo wir Ruhe haben, oder vielleicht ist es das Gartenhäuschen. Wir sollen da hingehen, wo wir wirklich Ruhe haben, dass wir nicht abgelenkt werden. Nur du und Gott. Jesus hat das auch gemacht. Jesus ist früh morgens in die Stille gegangen und hat gebetet zu seinem Vater. Er ist im Garten Gethsemane, hat er sich von seinen Jüngern entfernt, um alleine zu sein mit seinem Vater. Wenn das Jesus schon macht, wie viel mehr haben wir das nötig? sagte mal jemand, Gebet ist wie ein U. Nach unten hin abgeschirmt und nach oben hin offen. Dass ich nur offen bin für Gott oben. Alles andere, was mich stört, mal abschalten, mal Telefon abschalten, mal Computer. Und das muss ich mir auch vielleicht vornehmen manchmal. Vielleicht ist es mal wichtig, dass ich überlege, ja, ich komme gar nicht mehr zur Ruhe, es geht mir auch oft so, dies und das zu machen, dass ich sage, ich muss auch in die Kammer. Ich muss mir einen Ort und einen Zeitpunkt suchen, dass ich wirklich ganz allein für Gott bin. Ein Termin mit Gott, vielleicht eine Einplane auch. Nochmal, das gemeinsame Gebet ist nicht aufgehoben dabei, aber hier geht es um das private Gebet, um das persönliche Gebet. Und dann sind nicht die vielen Worte entscheidend. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Also das Plappern, das meint so, wenn man sehr viele Worte macht, sich immer wiederholt. Die Art des Betens wird hier angesprochen. Da haben wir ein Beispiel im 1. Könige, wo das so vorkommt. Da ist ja der Elia auf den Berg Karmel mit den Baalspriestern. Und da schreien die, ihr kennt sicherlich die Begebenheit, wo der Altar aufgebaut wird und wo Elia sagt, dass Gott jetzt das Feuer entzünden sollte. Und es passiert nichts bei den Baalpriestern. Sie laufen umher, stundenlang schreien und ritzen sich in die Arme und rufen ihren Gott an. Und es passiert nichts. Und er sagt dann, Elia, ihr müsst vielleicht lauter schreien. Ne? Vielleicht schläft euer Gott gerade. Und das wird dann wiederholt. Und das ist ein Riesenritual. Das sind so die Heiden. Ne? Es gibt da viele Titel und viele Götter und Namen und Wiederholungen. Wenn wir uns da mal so ein bisschen vielleicht reinfinden in diesen Religionen, möglichst viel und möglichst oft beten. Das soll nicht so sein. Oder hier im Neuen Testament ein Beispiel bei Ephesus. Groß ist die Diana der Ephesus, heißt es da. Sie haben da 2 Stunden lang geschrien, und es tat sich nichts. Und Paulus zum Beispiel, wie ich eben sagte, betet 3-mal, Herr, nimm diesen Dorn aus meinem Fleisch. Und Gott antwortet schon nach diesen kurzen Gebeten. Meine Gnade, lass sie genügen, heißt es. Es gibt auch vorformulierte Gebete. Wenn wir die Psalmen nehmen, ist es auch eine gute Möglichkeit. Natürlich, dass wir auch Gebete nehmen, die schon da sind, die andere schon aufgeschrieben haben, Psalmisten. Auch Jesus tat das ja. Er hat auch am Kreuz gebetet aus dem Psalm. Nur, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und weitere Worte. In Israel, da gibt es umfangreiche Gebetslitaneien. Das ist ein sehr bekanntes Gebet, habe ich mal mitgebracht, hier einen Ausschnitt davon, das 18-Bitten-Gebet. Es hat 970 Worte, das ist 10-mal so lang wie das Vaterunser. Es musste morgens um 9 Uhr, um 15 Uhr nachmittags und abends aufgebetet, also gesagt werden. Mal einen kleinen Ausschnitt daraus. Gepriesen seist du, Herr, Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs, höchster Gott, Gründer von Himmel und Erde, unser Schild und Schild, unser Väter. Gepriesen seist du, Herr, Schild Abrahams, du starker Held, ewig Lebender, ernährend, lebendig machend die Toten. Gepriesen seist du, Herr, der da lebendig macht die Toten. Heilig du und furchtbar dein Name, und es gibt keinen Gott außer dir. Gepriesen seist du, Herr, heiliger Gott. Habe Wohlgefallen, Herr, unser Gott, und wohne in Zion. Es mögen dir dienen deine Knechte in Jerusalem. Gepriesen seist du, Herr, denn wir wollen dir dienen in Furcht. Wir danken dir, Herr, unser Gott, für alle Guttaten der Güte. Gepriesen seist du, Herr, dem zu danken gut ist. Leg deinen Frieden auf Israel, dein Volk, und segne uns allesamt, insgesamt. Gepriesen seist du, Herr, der da macht den Frieden. Und so weiter. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus diesem Gebet, was ja eigentlich schön ist. Wenn man das so hört, das ist ein ausdrucksstarkes Gebet gewesen, was auch damals so in diesen Ecken und Häusern und in den Synagogen gebetet worden ist. Aber es kann ein Geplapper werden, wenn ich daran denke. Ich war ja mal katholisch auch, und da gibt es diesen Vater Unser genauso, und dieses Rosenkranzgebet. Da gibt es also auch so Gebete, die man dann Rosenkranz, da hat man dann für jede Kugel muss man dann Gebete sprechen und dann wieder eine Kugel weiter. Ne? Und wenn ich das dann nur herunterplappere und dann 10-mal Vater Unser hintereinander, oder ich musste dann zur Beichte gehen, da hat man dann seine Sünden eben dem Pastor gesagt, zur Beichte. Und da musste man als Strafe dann 20-mal Vater Unser aufsagen und 10-mal gegrüßt Herr Maria. Und dann hat man das schnell abgeplappert, hintereinander weg, weil, ja, war man fertig. Gut. Aber habe ich denn da noch mit Gott gesprochen? Oder habe ich das nur als meine Hausaufgabe gesehen vielleicht und als Tradition? Das ist ein Geplapper. Und das sollen wir nicht so tun, sagt Jesus. Unseres ist eine Beziehung mit Gott. Und hier heißt es ja noch, ja, viele Worte machen, und Vers 8, darum sollt ihr ihn nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Wenn der Vater weiß, ist vorher schon, ja, warum sollen wir aber beten? Dann weißt du zu sagen, hey, du weißt ja alles, gut, speichere die vielen Worte, habe ich kein Geplapper, und nein. Gott ist ja allwissend, er kennt unser Herz und er weiß, was wir bedürfen. Aber wir stehen ja mit dem Vater in Verbindung wie zum Beispiel die Kinder mit den Eltern. Wir sind auch ein Kind vom himmlischen Vater. Und wenn wir daran denken, die Mütter wissen am besten Bescheid, was die Kinder brauchen. Ne? Wenn sie müde sind, wenn sie Hunger haben, wenn sie mal einen Trost brauchen. All das wissen die Mamas am besten immer. Aber wie schön ist es doch, wenn das Kind ankommt und sagt, Mama, ich bin müde. Oder Mama, ich habe es genug, aber ich möchte jetzt beide sein. Dass das Kind im Gespräch ist mit den Eltern und umgekehrt auch. Das ist was Schönes. Wenn ich so von der Arbeit komme, nachmittags, dann kommen die Kinder schon angesprungen. Dann komme ich da rein. Ich mag gar nicht viel, aber setze mich da hin, trinke meinen Kaffee und sowas. Wir haben da eine schöne, gemütliche Zeit und sowas. Einfach schön, da zusammen zu sein. Und dann kann man auch was reden und so. Und das müssen wir so locker sehen, dass wir das Gebetsleben nicht als eine Pflicht tun. Wir müssen was ableisten. Ach, jetzt muss ich da stille Zeit machen. Jetzt muss ich da beten. Sondern es ist ein Gespräch mit unserem Vater im Himmel, der schon alles weiß. Der weiß schon alles, aber trotzdem möchte er es gerne von uns hören. Und wenn du dich schlecht fühlst, dann sag es ihm. Geh zu deinem Vater und nimm dir die Zeit dafür. Ich habe noch ein paar Punkte übers Beten, die jetzt nicht hier stehen, aber die man auch vielleicht bedenken könnte, was mit zum Gebet hört. Dass wir ein Gebet im Glauben haben. Das steht in Matthäus 21. Wir sollen keine eigensinnigen Wünsche vor Gott haben. Wir sollen alles zum Wohl des Nächsten sehen. Wir sollen sogar die Feinde lieben. Und dementsprechend soll unser Gebet auch so sein. Vielleicht mal fragen, was ist Gottes Wille, wenn wir nicht wissen, ob es überhaupt so sein soll. Wir wünschen uns oftmals was, wir beten um was und wir wissen gar nicht, ob es Gottes Wille ist. Vielleicht immer fragen, ist es dein Wille, Herr? Wie gesagt, dazu ist die Bibel. Als erstes wichtig, wir haben ja neulich von Michael schon gehört, stille Zeit. Und es reicht nicht aus, so eben so die Losung mitzunehmen, meine ich. Und so gut es ist, diese Worte und die Kalenderbotschaften zu lesen zwischendurch, aber ich meine, um Gottes Willen zu erkennen, sage ich mir auch selber jetzt, da muss ich mal tiefer hineinblicken in Gott, in Gottes Worte. Und da ist es, die stille Zeit ist einfach so ein Ding und das Gebet, dass ich da tiefer hineingrabe und Gottes Schätze entdecke. Dann kann ich auch vielleicht mehr und mehr Gottes Willen entdecken. Und dann antwortet Gott vielleicht auch schon auf diese Frage, die ich habe, mit seinem Wort. Oder das richtige Wort zur passenden Zeit. Irgendwas auch mal im 1. Thessalonicher, betet ohne Unterlass. ist auch so ein Ding. Jeder Atemzug ein Gebet? Kann nicht sein. Stell dir vor, die Kinder würden nur reden, oder? Würden nur plappern, ohne aufzuhören. Was für ein Gedanke. Das kann also so nicht sein. Also, ich denke mal, dass wir Gott in alle Sachen einbeziehen sollen. In alle unsere Überlegungen, in all unsere Pläne, im Urlaub, egal was wir machen und wo wir sind. Dass wir in allen Dingen beten können und sollen. Bei der Autofahrt, bei einer Unterhaltung, beim Essen. Und der letzte Punkt, den ich zum Gebet noch sagen möchte, wenn es gar nicht mal klappt, was ist denn los? Gott hört nicht. Ich habe keine Gebetserhörung. Da habe ich so 3 Punkte mal rausgesucht, was es vielleicht sein könnte, wo man drüber nachdenken könnte. Einfach der Unglaube, der Zweifel, ja, ob Gott wirklich da helfen will, ob Gott da wirklich eingreifen will, dass ich Gott gar nicht zutraue oder ihm gar nicht erst so richtig was glaube. Es soll unser Gebet nicht im Zweifel sein. Ich muss Gott ganz und gar vertrauen. Das könnte ein Hindernis sein. Oder natürlich auch der Gedanke, dass der Teufel es immer verhindern will. Deswegen der Text auch jetzt hier. Geh in dein Kämmerlein. Ich habe keine Zeit. Das Telefon klingelt. Ich habe andere Dinge zu erledigen. Es gibt ja 1000 Ausreden oder andere Dinge, die man machen könnte. Und das Gebet kann ich immer kürzen. Das ist auch so ein Punkt, dass wir keine Zeit haben. Oder auch, dass Sünde da ist. Wenn Sünde in meinem Leben da ist, dann muss ich da hinkommen und die Sünde bereinigen. Das mit Gott erstmal klar machen, damit Gott mich auch erhören kann. Und um Sachen zu beten, wo es bei mir selbst im Argen liegt, da muss ich gebeten um Sünde bekennen und Reinigung beten. Und dann kann ich auch wieder Gebetssiege in anderen Punkten erfahren. Wenn wir beten, haben wir gehört, ich fasse nochmal zusammen, wir beten zu Gott, wir beten nicht als erstes, um anderen zu gefallen. Lass dich nicht ablenken. Deswegen geh erstmal in die Kammer, such dir einen ruhigen Platz aus, wo du ganz alleine bist mit deinem Gott. Schließ mal die Tür ab und nimm dir Zeit dafür. Der Vater sieht das. Der Vater sieht zum Beispiel, wenn da der Hananias in Damaskus sitzt, fällt mir gerade so ein, und wenn der Paulus so, der bei seiner Bekehrung in Damaskus in der Straße so und so sitzt und betet, ne, und sagt das dem Hananias. Geh dahin, Hananias, zu dem Saulus, in der Straße so und so, sieht er, ist ein Mensch, der betet. Ja, Gott sieht das. Keiner hat das gesehen vielleicht. Aber Gott sieht das. Und Gott sieht das, wenn du im Verborgenen bist und betest, der wird es dir vergelten. Nimm dir Zeit, ins Verborgene zu gehen. Und nicht die vielen Worte sind wichtig, nicht die schönen Worte, sondern die Beziehung zum Vater ist wichtig, die Beziehung zu meinem Herrn. Er weiß schon, was wir bedürfen. Wir können mit ihm ganz normal sprechen, wie auch untereinander. Und wir sollen unser Herz vor ihm ausschütten. Wir sollen Gemeinschaft haben mit ihm. Ja, ich denke mal, es ist nicht zu Ende mit dem Gebet. Wir können weiter darüber reden auch. Wir haben heute noch Zeit. Ich habe gedacht, das Gebet ist nicht nur für sich alleine wichtig. So, wenn wir alleine essen, ist gut. Aber wenn wir zusammen essen, heute, ist auch gut. Und dann können wir auch noch länger darüber nachdenken vielleicht und darüber reden. Das ist vielleicht wahrscheinlich für jeden so ein Thema. Für mich auch. Und ja, ich wünsche, dass dieses Thema heute Morgen auch ein bisschen Anschluss gegeben hat dazu.